Hallo und herzlich willkommen im Podcast vom ICF St. Gallen. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichernde Gedanken für deinen Alltag.
Wisst ihr, was Pastoren gemeinsam haben mit den Leuten, die ein Helfersyndrom haben? Immer wenn sie jemanden hören, klagen über irgendetwas, sei über das Wetter, über irgendwelche Schmerzen oder so, dann will man sofort immer helfen und dann kommen immer so Ratschläge. Ja, du musst halt so oder so, oder vielleicht wäre es gut, wenn du mal so wirst. Ich habe in meiner Zeit als Leiter der Heilsarmee, als Offizier, auch gelernt, dass es nicht immer so gut ist. Eigentlich als Seelsorger oder als Pastor sollte man eher zulassen und nicht Ratschläge verteilen, weil Ratschläge sind immer gefährlich. Wenn es nämlich schief geht, was du geraten hast, kommt es auf dich zurück. Dann wäre ich mir mal eigentlich nur so, eigentlich so ein weiser Mensch, der nur da sitzt und zulässt, so wie eine Eule, die wir dann nachher noch werden kennenlernen. Ich habe nur in einer Situation einmal einen Ratschlag gegeben, wie man mich ganz konkret gefragt hat. Ich bin jetzt mit der Silvia 21 Jahre verheiratet, dann, Ende September. Und wir haben, wir haben eine schöne Ehe. Ich bin so froh mit tiefe Krisen, ihr könnt es nicht glauben. Und wir haben es wirklich sehr gut. Wenn man mich fragen würde, was wäre das Allerwichtigste in einer Ehe, dann würde ich auch ganz konkret antworten und sagen, Vergebung ist die Tugend oder die Tat, die am meisten unterschätzt wird. Wenn wir nicht vergeben, gehen wir richtig tot. Vergeben heisst Leben. Ich meine, Gott hat uns als Kinder Gottes. Er hat uns vergeben, weil wir zu Christus als Kreuz gekommen sind, Buße zu haben, Sündenbekenntnis. Und Gott vergibt uns dann und wir kommen dann zum Leben. Also Vergebung ist mit Leben gleichzusetzen. Und wenn wir nicht vergeben, gehen wir richtig tot. Das hat nichts mit dem Leben zu tun. Wir kommen dann nachher auch auf das dann nochmal zurück. Das ist übrigens auch nicht auf meinem Mist gewachsen, das hat nämlich der Paulus geschrieben, im Kolosser, wo er schreibt, ihr seid vorher tot gewesen aufgrund eurer Schuld, bevor Gott das gemacht hat mit seinem Sohn für euch. Ich möchte mit euch aber eine Geschichte anschauen, die Jesus erzählt hat, ein Gleichnis. Der Luther hat das betitelt mit Schalksknecht, steht in Matthäus 18, am Vers 21. Ich würde das gerne lesen. Dann kam Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft soll ich jemandem vergeben, der mir Unrecht tut? Das ist mal wieder typisch Petrus. Also das ist jetzt ganz typisch Petrus. Er ist zwar sehr praktisch veranlagt, denkt sofort, wie kann ich es ummünzen, umsetzen, wenn mein Rabbi mir gesagt hat, ich soll vergeben. Und, aber auf der anderen Seite wieder völlig beschränkt und denkt, ah, das hat eine gewisse Quantität. Wie viel Mal muss ich denn das? Muss ich denn das jetzt 10 Mal, oder? Wenn jetzt der Nachbar schon wieder irgendwie Zucchetti auf seinem Grill hatte, anstatt das Steak, oder? Und ich muss das wieder schmücken. Jesus hat dann gesagt, nein, 7 Mal. Deshalb kann man das Himmelreich mit einem König vergleichen, der beschlossen hatte, mit seinen Bediensteten, die von ihm Geld geliehen hatten, abzurechnen. Unter ihnen war auch einer, der ihm sehr viel Geld schuldete. Da er nicht bezahlen konnte, befahl der König das Folgende. Er und seine Frau, seine Kinder und alles, was er besaß, sollten verkauft werden, um damit seine Schuld zu begleichen. Doch der Mann fiel vor ihm nieder und bat ihn, Herr, hab doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid mit ihm, ließ ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Doch sobald der Mann frei war, ging er zu einem anderen Diener, der ihm eine kleine Summe schuldete, packte ihn an den Kragen und verlangte, dass er auf der Stelle alles bezahlen sollte. Der Diener fiel vor ihm nieder und bat ihn um einen kurzen Aufschub. Hab doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Doch der Mann war nicht bereit zu warten. Er ließ ihn verhaften und einsperren, so lange, bis dieser seine ganze Schuld bezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie empört. Sie gingen zum König und erzählten ihm, was vorgefallen war. Da ließ der König den Mann rufen, dem er zuvor seine Schulden erlassen hatte, und sagte zu ihm, du herzloser Diener, ich habe dir deine großen Schulden erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Müsstest du da nicht auch mit diesem Diener Mitleid haben, so wie ich Mitleid mit dir hatte? Der König war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schulden bis auf den letzten Cent bezahlt hatte. Genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Denken wir ein bisschen an den letzten Vers. Das ist heavy, he? Das hat nicht unbedingt immer so ein Happy End bei diesen Gleichnissen von Jesus. Ich möchte aber jetzt nur auf 3 Punkte eingehen und voraussetzen, dass es für uns eigentlich jetzt klar ist, wie die Rollenverteilung ist. Wer ist mit dem König gemeint? Das ist Gott gemeint in dem Gleichnis, oder? Und wer ist mit den Knechten und Dienern gemeint? Wir als seine Nachfolger, wir als seine Kinder, wir als seine Botschafter, wie wir es auch uns nennen wollen. Es ist klar, da geht es um uns und da geht es um Gott. Unser Verhältnis zu ihm und unser Verhältnis untereinander. Und 3 Punkte möchte ich darauf hinweisen. Erstens mal, Jesus eröffnet das Gleichnis mit dem Satz, das Reich Gottes ist wie. Also, er erzählt da nicht so, wie es in dieser Welt hier funktioniert, sondern wie es im Reich Gottes funktioniert, wo Gott regiert, wo die Bürger Gottes wohnen, also wir Gläubigen. Im Reich Gottes soll es so funktionieren. Gott hat das so vorausgesetzt. Es ist sein Reich, er hat das so, er will das so, dass es so funktioniert. Also es geht da ums Reich Gottes, wo mitten unter uns oder in uns ist, je nach Übersetzung, gell? Mit dem Heiligen Geist ist es mitten unter uns, aber auch in uns, in unserem Leben auch. Wir sind Bürger von seinem Reich, wenn wir an ihn glauben und das Angebot Gottes vom Kreuz angenommen haben. Das Zweite ist, wo ich darauf hinweisen will, das ist jetzt hier in dieser Übersetzung nach dem neuen Leben nicht so vorgekommen. Der Luther hat es direkt übersetzt und hat gesagt, der erste Knecht mit dem Riesenberg Schulden, das sind irgendwie 100 Zentner Silber, jetzt muss man sich das mal vorstellen. Der Mensch hätte ich das nie können zurückarbeiten, nie können abarbeiten. Das Leben lang hätte er können schuften und hätte dem König nie können alles zahlen. Das ist eine Schuld, die nicht bezahlbar ist. Wem geht es von uns so, wenn der Knecht für einen gläubigen Mensch steht? Uns allen. Wir alle sind vor Gott so mit Schulden beladen, dass wir das in unserem ganzen Leben nicht abarbeiten können. Wir können das nicht ins Reine bringen mit ihm. Das hat Gott gewusst, darum hat er seinen Sohn geschenkt. Halleluja, oder? Aber der andere Knecht hat mit ihm eine kleine Schuld gehabt. Oder? Ich meine, die Zucchetti beim Nachbarn auf dem Grill von Petrus, das ist etwas Kleines, wo der Petrus halt jetzt ein bisschen stört. Und vielleicht auch seine Mutter oder Schwiegermutter. Das ist nur etwas Kleines. 100 Groschen Silber hätte der Luther übersetzt, oder? Das ist gegenüber 100 Zentner nichts. Und wir untereinander tun auch mal die Schulden nicht vergeben, die eigentlich so klein sind, gegenüber dem Berg, wo wir gegenüber Gott schulden. Also, lasst es vielleicht die Heide nochmal nachlesen, das Gleichnis, und lasst es auf euch einwirken. Also, das ist sehr, sehr tief. Und dann hören wir die Reaktion vom König, gell? Und das ist der dritte Punkt. Es geht da nicht um etwas, das nebensächlich ist bei dieser Vergebung. Es geht da nicht um etwas, das freiwillig ist, ein Spiel ist oder irgendwie ein Vorschlag oder ja, wenn ihr doch so lieb wäret, bitte macht das doch untereinander so. Nein, Gott fordert das von seinen Bürgern in seinem Reich. Das hat auch ganz harte Konsequenzen, wenn man das nicht macht. Ich meine, da in der Schweiz, wenn man gegen Schweizer Gesetze verstoßt, ist klar, was passiert. Und wenn wir in Gottes Reich gegen die Gebote dort verstoßen, hat das auch Konsequenzen. Und das ist ernst, das ist sogar todernst oder eben lebensernst. Wir beten auch im Vater unser, wo Jesus beigebracht hat, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also wenn wir das im Ernst beten wollen, das Gebet von Jesus Christus, das er seine Jünger beigebracht hat und uns überliefert ist, das ist nicht ganz einfach. Und wir merken jetzt vielleicht auch ein bisschen, das ist ja gar nicht so irgendwie so ein kleines Ding, die Vergebung. Das ist ja viel, viel mehr. Und so ist es eben auch. Und so sollte das funktionieren. Es ist der Wille von Gott. Wir wissen, in dieser Welt ist das anders. Da funktioniert das nicht so. Da hat die Vergebung nicht so einen grossen Stellenwert. Gell? Bei ihm aber schon. Also sollen wir uns daran halten. Aber weil wir in dieser Welt immer noch leben, wird es manchmal schwierig, ist es ein bisschen ein Kampf, gell? Und was haben wir, wenn man einen Kampf und wenn man auch ein bisschen Krampf ist, einander zu vergeben, habe ich euch etwas mitgebracht, eine kleine Anleitung, wo man sich ein bisschen daran halten oder daran orientieren könnte, wie ich jemandem vergeben könnte. Aber zuerst wollen wir miteinander einen kleinen Clip anschauen von einem jungen Mann namens Terence, der ein bisschen Streit hat mit seiner Freundin, der Tinkerbell. Also, nur, dass keine Gerüchte aufkommen. Ich habe nicht immer nur gesagt. Aber es kommt ein bisschen auf das raus. Oder? Ein kleiner Trick, man muss immer den Leuten beibringen, was sie machen sollen, aber so beibringen, dass sie nachher denken, das war ihre eigene Idee. ganz immer einfach. Nein, lassen wir das. Tinkerbell, Vergebung geschieht nicht einfach so. Und sich zu entschuldigen auch nicht, das läuft nicht so nebenbei so. Es tut mir leid, oder irgendwie so, oder man vergisst es einfach, oder man geht wieder einen Schritt weiter, der Alltag kommt ja wieder. Nein, Vergebung geschieht bewusst. Und ich bin der, der den ersten Schritt machen muss. Das hat auch Jesus in der Bergpredigt gesagt, und hat gesagt, bevor ihr opfern geht im Tempel, wenn ihr wisst, dass ein Bruder von euch etwas gegen euch hat, also nicht ich gegen den Bruder, sondern wenn ihr wisst, der Bruder hat etwas gegen euch, bringt das zuerst mit ihm in Ordnung und kommt dann wieder opfern. Also wenn wir wissen, dass jemand noch verrückt ist auf mich, dann darf ich nicht einfach anstehen, ja, ich habe doch nichts gemacht, ich habe doch nichts dafür, ich weiß doch von nichts, ich bin im Recht, oder? Es wird ein bisschen schwierig, also nach dieser Lehre von Jesus Christus. Wenn ich weiss, er hat etwas gegen mich, bevor ich jetzt nach unserer Zeit geredet, bevor ich in den Gottesdienst gehe und gehe Lobpreisen, soll ich das mit ihm in Ordnung bringen und erst dann vor Gott treten und bei ihm meine Vergebung quasi, ja, abholen ist ein bisschen ein blödes Wort, aber kommt ein bisschen auf das raus. Zuerst mit den anderen in Ordnung bringen. Es geht von mir aus. Wie macht man das, wenn ich Mühe habe? Wie soll ich jetzt das machen? Gibt es da irgendeine praktische Anleitung? Ich habe mal aus einem Seelsorgeseminar eine gute Anleitung erfahren, die ich für mich sehr gut umsetzen konnte. Vielleicht hilft sie euch auch. Auch bei denen, die vielleicht nicht ganz so kopflastig sind, ich möchte Mut machen, probiert es auch ein bisschen, auch wenn das Herz nicht ganz so stimmt, auch mit dem Kopf dran gehen. Es gibt so fünf Stufen. Die erste Stufe heisst Klag an. Und da haben wir gute Beispiele auch im Alten Testament, wenn wir in Psalmen gehen lesen, beim David, der hat das immer gemacht. Jetzt müsst ihr euch das mal hören. 139. Psalm. Gott, wenn du doch nur die Gottlosen vernichten wolltest. Fort mit euch aus meinem Leben, ihr Mörder. Sie verhöhnen dich und lehnen sich gegen dich auf. Sollte ich die nicht hassen, Herr, die dich hassen? Und sollte ich die nicht verachten, die sich dir widersetzen? Ja, ich hasse sie von ganzem Herzen. Denn deine Feinde sind auch meine Feinde. Schaut, anklagen darf man. Man muss nicht immer sagen und immer so lieb sagen, oh, er ist ein bisschen schuldig geworden, es ist aber alles gut. Nein. Anklagen aussprechen, ganz bewusst, wenn möglich laut und wenn möglich vielleicht auch mit einem Zeugen, der einem nachher dann bestätigen kann, du hast es gemacht. Und zwar nicht einfach vor einem Arbeitskollegen, der das dann auch irgendwo hin weiterträgt oder irgendwie vor einem Kollegen oder Freund aus der Gemeinde raus, sondern man geht vor Gott und sagt, Herr, das war einfach nicht gerecht, was die Person gegen mich gemacht hat. Das war nicht gut. Und dort kann man es auch anklagen mit euren eigenen Worten. Probiert es mal aus. Also es ist wirklich hilfreich dann für den nächsten Schritt. Klage an, nennt die Schuld. Bleib aber bei Gott, sonst ist es nachher ein Gift, das von einem zum anderen weitergeht. Das ist jetzt schwierig zu erfassen, aber glaubt es mir, das ist ein bisschen schwierig. Die zweite Stufe ist nämlich dann der Schritt vom Vergeben. Gott hat gesagt, Fasten, das ich gerne habe, sieht doch viel mehr so aus. Steht in Jesaja 58. Lönnt die zu Unrecht Gefangenen frei, gebt die los, wo ihr unterjocht habt, lönnt die Unterdrückten frei, zerbrechen das Joch. Wenn ich jemandem nicht vergib, ist das genauso ein Joch, ist das eine Gefangenschaft von ihm zu mir. Wir tun uns aneinander ketten. Ich lasse ihn nicht los. Ich lasse ihn nicht aus dieser Gefangenschaft. Aber wir sollen Leute freisetzen, weil Gott selber ein Gott der Freiheit ist. Er hat sein Volk aus Ägypten herausgeführt. Oder? Schma Israel, oder? Das Glaubensbekenntnis von den Juden. Ganz am Anfang wird das so genannt. Vergebung ist bei Freiheit. Zuerst für den Schuldner, aber auch für den, der beschuldigt worden ist. Sonst ist man gebunden, ein Leben lang. Tönt's lösen. Und zwar bewusst, ja, ich, Vater im Himmel, ich vergibe jetzt dir und dieser Person das und das. Tönt's laut aussprechen. Nicht nur in Gedanken, in einem stillen Gebet. Tönt's laut aussprechen. Und auch dort, wenn ihr einen Zeuger habt, einen Seelsorger, einen guten Freund, nehmt den auch zur Hilfe, damit der später vielleicht kann mal bezeugen, du hast es gemacht. Bewusste Entscheidung zu vergeben, bewusst durchzuführen. Dritte Stufe. Ja, Damis machen so, gell? Wir machen so. Genau. Vergib dir. Schau, zu einem Streit oder zu einem Missverständnis, zu einer Verletzung gehören immer zwei. Da ist nicht immer einer allein schuld. Erstens mal. Das andere ist auch, wenn ich mir wieder etwas passiert und der Chef hat mich wieder irgendwie genau völlig blöd getroffen und ich bin schurig verletzt, es tut mir weh. Und ich komme dann und sage mir, Mann, bin ich wieder für einen Depp gewesen? Oder ich hätte doch das wissen, dass das kommt. Und ich kenne doch den Chef. Der ist immer so. Und oh, nein, ich könnte mich doch kreuzigen und ich könnte mich doch begraben und bin ich doch ein Idiot und so weiter. Ich bin wieder so naiv gewesen. Vergebt euch selber. Gott hat euch auch vergeben. Woher nehmt ihr denn das Recht, euch selber den Willen anzuklagen? Das macht der Feind. Das ist der Aufgabe vom Feind. Aber nicht von euch und nicht von Gott und nicht von uns als Kinder Gottes. Gellet? Tönt euch selber vergeben. Auch da wieder. Laut und eventuell mit einem Zeugen zusammen. Vierte Stufe. Halte fest. Denke daran. Gott hat gesagt in Jeremia, und ich will ihnen ihre Sünden vergeben und nicht mehr an ihre bösen Taten gedenken. Wenn jetzt ein Christ zu mir sagt und sagt, mal, ich habe der und der Person vergeben, aber vergessen kann ich das nie. Das funktioniert nicht. Zumindest nicht in Gottes Reich. In dieser Welt da schon, aber nicht in Gottes Reich. Das ist nicht biblisch und nicht nach dem Willen Gottes. So funktioniert es nicht. Halte fest heisst, ich habe es vergeben. Und wenn die Gefühle wieder kommen, weil mein Herz halt langsamer ist als meine bewussten Entscheidungen, was halt einen Moment braucht, bis die Verletzung verheilt ist, gebt dem Zeit. Haltet aber fest eure Entscheidung und gebt euch nicht mehr rein in das Sinne, ich könnte doch, oder? Lasst das auf der Seite. Macht euch einen Gedankenstopp. Nicht wieder auf die alte Schiene kommen. Denn Gott tut das auch nicht. Gott hat uns wie Eis gewaschen. Oder wie Schnee. Besteht noch mit anders. Ich glaube, im Jesaja irgendwo. Also es ist schon krass, was Gott da gemacht hat. Und wir sollen doch als seine Nachfolger, als seine Kinder doch ähnlich handeln. Fünfte Stufe ist sehr ähnlich. Handeln aus der Vergebung. Eigentlich wäre es schön, wenn wir einander vergeben könnten. Das wäre nachher wieder so, wie es einmal war, oder? Das wäre das Ziel. Ist nicht immer möglich. Manchmal gehen Verletzungen so tief. Aber dann tun sie nicht erzwingen. Paulus hat mal noch geschrieben, nein, Petrus hat mal noch geschrieben, wenn er die Versuchung nicht könnt, widerstehen, flüchtet. Und auch da, geht doch sonst halt einander aus dem Weg. Aber tun nicht einander wieder beschimpfen und wieder neu verletzen. Tun segnen. Seid nachsichtig mit den anderen ihren Fehlern. Tönt sie segnen vor dem Herrn. Tönt ihnen vergeben. Und bleibt bei dem. Das wäre der letzte Schritt. Und in dem Sinne sollen wir leben. Als Friedensstifter, Friedensbringer. Wie wir doch die Aufgabe haben. Aus der Gnade heraus handeln. Gellet? Ich will euch das mal rasch hier beim Instrumentalstück ein bisschen auf den ein bisschen einwirken lassen und machen noch zwei, drei Schlussgedanken. Leben in der Vergebung Gottes ist ein Gnadengeschenk. Leben in der Vergebung zueinander ist auch ein Gnadengeschenk. Das können wir aus unserer Natur heraus nicht machen. Gott schenkt uns das. Wenn wir das jetzt noch nötig haben, wer gehen wir fragen? Petrus ist unser Vorbild. Wir gehen zum Herrn fragen. Vater, wir können das als Gebetsanliegen. Vater, hilf mir doch zu vergeben. Hilf mir doch, gnädig zu sein zu meinem Nächsten. Wenn ich Schwierigkeiten habe zu vergeben, kann ich auch da Gott bitten, er soll mir Weisheit geben und Stärke und die Fähigkeit zu vergeben. Und vielleicht wird es auch mal helfen, wenn wir um ein Schuldbewusstsein beten. Vater, gib mir doch ein Bewusstsein ob meiner eigenen Schuld, die ich gegenüber dir habe, damit deine Gnade für mich grösser und bewusster wird. Und dann kann ich aber auch daran denken, dass Gnade Gottes, also das Gnadenbewusstsein eben auch wichtig ist. Ich bin mir bewusst, was Jesus Christus für mich tut. Er ist am Kreuz gestorben für die ganze Schuld, die ich angehäuft habe. Und auch um das kann ich beten, dass mir das bewusst wird. Das sind auch Gaben oder respektive Geschenke durch den Heiligen Geist. Vater, ich bitte dich, dass du uns befähigen einander zu vergeben. Dass wir fähig sind, in der Vergebung zu leben und somit auch auf deine Art, so wie du das wollen hast, Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Vater, hilf uns, dass wir den Mut haben, so zu leben, dass wir die Weisheit haben, im richtigen Moment die richtige Entscheidung und die richtigen Worte zu treffen. Und hilf uns, bewusst zu werden, ob deiner Gnade und ob dem, wie wir gnädig sein können zueinander. Danke dir für deinen Segen, deinen Beistand und deine Hand über uns. Lob und preis ich dir. Amen.
Falls du Fragen hast oder Gebet in Anspruch nehmen willst, melde dich doch einfach unter info@icf-sg.ch und wir werden gerne mit dir Kontakt aufnehmen. Natürlich würden wir dich auch gerne in einer von unseren Celebrations persönlich begrüßen. Dazu findest du Informationen unter www.icf-sg.ch.